Papa Schäferhund oder was auch immer du sein kannst, dann los.
Also, hört mal zu.
Du kannst es ja auch machen.
Ja, genau. Da ist ein Hund, also der heißt Hooch im Film, da bist du.
Und das ist so demütigend. Das ist meine ganze Reputation, das ist alles jetzt im Eimer, es ist so übel.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Das war das Schönste, was hier je passiert ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir sind mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der professionelle Filmpodcast mit Henny und Maxi Nachtsheim. Hallo Papa.
Hallo Sohn. Na?
Na?
Wie geht's dir?
Ach, ich bin so ein bisschen wehmütig, weil es ja das letzte Mal ist.
Das stimmt.
Und ich habe so eine halbe Lebensmittelvergiftung hinter mir. Das war alles nix. Aber jetzt sind wir wieder da.
Ja, Gott sei Dank.
Und ich bin auch wieder, ich kann auch wieder stabil sitzen, das ist schön. Ja, letzte Ausgabe heute.
Ja.
Wie geht's dir so damit?
Ja, es ist tatsächlich, also erstmal ist mir mal wieder bewusst geworden, wie schnell Dinge rumgehen.
Mhm.
Weil als es losging, hieß es 15 Folgen, jetzt sind es ja sogar 16 geworden.
Mhm.
Und dann denkt man, ja gut, das sind ja dann auch erstmal mehrere Monate. Und auf einmal macht's klack und dann ist die Staffel schon rum. Und das ist tatsächlich irgendwie was, wo ich öfters so ins Schleudern komme, manchmal nicht so überlege, wie schnell das immer geht.
Mhm.
Ja. Aber so ist es ja. Ich weiß ja auch noch, wie ich dich als Neugeborenen auf dem Arm hatte. Das erscheint mir manchmal auch wie gestern.
Ist auch ein paar Tage her. Ist ja schon 24 Jahre her.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, hättest du gerne.
Genau. Ach ja.
Das Irre ist, es ist sogar so lange her, dass mein Sohn schon anfängt, mit dem Alter zu falschen.
Ja,
normalerweise macht das so ja ich immer.
Ja, ich bin auch schon 37. Schwierig. Wir haben aber für die letzte Folge wirklich ein sehr schönes Thema, denn wir reden heute über Tom Hanks. Der hatte letzten Freitag Geburtstag.
Ja.
Und das freut mich sehr, weil ich mag Tom Hanks und wir reden auch heute über einen Film, der heute Abend bei Kabel 1 lief. Und zwar ist das Scott and Hooch mit ihm und einem wunderbaren Hund. Und du musst ja heute wieder die Story zusammenfassen.
Ja.
Und du weißt nicht, was dir blüht.
Ich habe keine Ahnung.
Also ich erzähle dich.
Das ist ein Grund, warum ich nicht traurig bin, dass die Staffel bald rum ist. Weil dieses scheiß Quiz am Ende.
Das
macht mich kaputt. Es gibt, weißt du, parallel ganz kurz eine Sendung Straßenstraße. Da bin ich seit 15 Jahren jetzt gewesen. Das ist auch jetzt aufgehört. Und da gab es am Ende immer eine 10-Euro-Frage. Und ich habe immer oft geführt mit meiner Punktzahl. Und die 10-Euro-Frage muss ich irgendwas einschätzen, ob jemand was macht oder nicht. Und ich habe immer der 10-Euro am Ende die Partie verloren. Und so fühlt sich das ein bisschen bei uns an. Wobei wir ja keinen Wettbewerb in dem Sinne haben. Aber,
tatsächlich das Quiz heute ja so, the winner takes it all. Wenn du heute gewinnst, bist du trotzdem der Staffelgewinner.
Ja.
Alle anderen Siege sind dann nichtig. Du hast dann das Staffelfinale gewonnen.
Okay.
Deswegen, du hast heute nochmal die Chance zu glänzen und du hast heute trotzdem noch die letzte Chance, mich in die Flucht zu schlagen. Ansonsten bin ich der ewige Sieger über Filmwissen.
Innerhalb der Familie.
Toller Titel.
Ich bin totaler
Filmkenner. Ist auch sehr kurz auch. Das macht es immer gut auf eine Urkunde oder auf eine Trophäe. Ja. Ich erzähle ja ganz kurz eine Geschichte zu. Und zwar war ich mal mit einem Podcast, den ich mache, schon seit langer Zeit, war ich mal auf Tour und da war jemand anwesend. Da waren mehrere Personen auf der Bühne anwesend. Eine Person musste jeden Abend mein bester Freund Chris musste jeden Abend ein anderes Stand-up vortragen, was wir ihm geschrieben haben, und er wusste nicht, was es ist. Es gab in Berlin einen legendären Auftritt, da musste Chris ein Stand-up aufführen für Hunde. Und dieses Stand-up wurde immer unterlegt, also er hat die ganze Zeit Hundewitze erzählt, so wie heißt der schlauste Hund der Welt, Steve Mobs und so Sachen. Mhm. Ganz flache Dinger. Und während er das gemacht hat, wurde immer Hunde gebellt. Es wurde lachende Hunde, die mein Kumpel Marek und ich aufgenommen hatten. Also lachende Hunde, die haben wir aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, dafür könnte man eigentlich, weil das ein legendärer Auftritt war. Die Leute haben es gehasst. Also die Leute, saßen im Publikum und haben es wirklich, Berlin war halt auch nur da, weil wir hatten an dem Abend prominente Gäste mit Casper und Drangsal und die Leute waren halt größtenteils wegen denen da und die wussten nicht, was wir da sonst so machen. Ich war an dem Abend furchtbar. Dann durch dieses Stand-up, es war einfach nur ein schrecklicher Abend und hätten wir diese wunderbaren Gäste nicht gehabt, wäre es wirklich alles noch schlimmer gewesen. Die beiden haben das tatsächlich gerettet, aber auf jeden Fall, dieses Stand-up für Hunde bleibt trotzdem einfach nachhaltig, so eine Legende wie die. Wie die da auf der Bühne saßen und sich kaputt gehen und diese Hunde immer reinkamen. Und ich habe mir gedacht, heute hätte ich auch gern, ich hätte ganz gern, dass du das so vorträgst, auch ein bisschen selber als ein Hund, dass du so ein bisschen hundig sprichst. Ich will nur Scottelhut. Scottelhut. Was?
Der Gesichtsaus. So ein Comic, so ein Zeichentrickfilm.
Ich habe heute Morgen Space Jam 2 gesehen. Da gibt's auch viele sprechende Tiere. Da möchte ich dich gerne sehen, in dieser Reihe von diesen sprechenden Tieren. Da, da und das auch vielleicht dann die nochmal eine kleine Aufgabe für die Redaktion, dass ihr Hunde einbaut, ja, verschiedene Hunde, und die das auch immer bejahend, leise im Hintergrund, dass ihr verschiedene Hundelaute noch habt. Die könnt ihr selber, einbellen. Ihr könnt die selber einbellen oder ihr könnt welche aus dem Netz nehmen. Das ist freigestellt, aber so, dass es ein bisschen Vortrag von einem Hund für Hunde ist. So eine Filmzusammenfassung von einem Hund für Hunde. Das würde ich jetzt gern hören zu Scott and Hooch.
Muss auf jeden Fall direkt nach der Sendung meinen Anwalt anrufen, meinen Notar, um mein Testament nochmal mit dem zu besprechen, weil irgendwas ist hier ganz
schief. Im besten Fall kommt gleich dein Hund runtergerannt und sagt, was, hallo? Weil ja, er so, weil, ja, er, weil, er, weil er sich drauf. Kommuniziert ja. ist.
Weil er sich kommuniziert ist.
Weil er
genau, super.
Habe nicht den Deutscher gelernt. weil er sich von dir angesprochen fühlt. Mhm. Die Bühne ist deins, Papa Schäferhund oder was auch immer du sein kannst. Dann los.
Also, dann halt mal zu.
Du kannst es ja auch machen gleich, genau.
Also, da ist ein Polizist und da ist ein Hund, ein Kollege von mir, Beasley. Also der heißt Hooch im Film, der Beasley. Und der Hund gehört dem alten Mann und er wohnt auf dem Boot. Und eines Tages wird der Mann umgebracht, der alte Mann, weil er was gesehen hat. Oh, da ist der Hund ganz traurig und dann geht er zu dem Polizisten und wohnt bei dem, macht die ganze Wohnung kaputt. Hat die ganze Couch zerfressen, Auto zerfressen, überall hingekackt, überall alles kaputt gemacht. Aber rettet er, am Ende findet er den Mann, der den alten Mann umgebracht hat. Und dann wird der Hund auch noch erschossen. Auch noch tot. Hund tot, aber zum Glück vorher eine Curly-Hündin geschwängert und dann noch nachwuchsen. Und alles gut gegangen.
Das ist so demütigend. Das ist meine ganze Reputation, das ist alles jetzt im Eimer. Es ist so übel. Ja, es ist so.
Das war das Schönste, was hier je passiert ist.
Nein, zum Schluss ist das Widerlichste.
Zum Schluss müssen
wir
mal Highlights her.
Ja, genau.
Das fand ich, also ich fand's großartig. Du bist für mich der Collie des Herzens. Dankeschön.
Auch noch ein Collie, so ein scheiß
Hä, was Collie. Hast du denn gegen Collies?
Ich mag Collies nicht besonders, außer Lassie. Egal, komm.
Vor allem ist Collie auch der Spitzname meiner Mutter. Ich mag...
Gut, aber nicht, weil sie
an Collie erinnert,
sondern weil sie Kollmann heißt. Und das kommt daher. Hieß.
Aber ja.
Ja, hieß.
Genau, ich erinnere mich. Collies. Hieß. Ich mag Collies, die sind so windig. Naja, gut, das war aber eine sehr...
Du hast doch mit Hunden überhaupt nichts am Hut normal. Also kannst
das stimmt doch gar nicht. Ich wurde doch irgendwann auch zum Hundelover.
Ja.
Genauso wie ich jetzt die letzte Zeit zum Katzenlover wurde. Ich bin ja doch einfach noch ein Tierfreund geworden in meinem Leben. War früher aber war es mir so ein bisschen egal. Die letzten Jahre großer Hundefreund. Deswegen.
Dafür ist er zu mir nicht mehr so nett.
Ja, stimmt. Dafür mag ich Menschen nicht mehr so gerne. Genau. Aber das ist okay.
Ist okay.
Genau, hast du aber sehr gut gemacht. Ich finde natürlich, dass sich solche Filme ja auch mal, du hast jetzt auch noch nicht so lange Zeit gebraucht, das liegt aber auch daran, dass diese 80er-Filme, und das finde ich immer so beeindruckend, das finde ich bei Scott and Hooch ist ein ganz krasses Paradebeispiel dafür, und das ist mir das wieder aufgefallen. Diese Filme haben immer eine große Idee, und die Idee ist in dem Fall ein ungleiches Cop-Paar, das ist aber diesmal nicht irgendwie zwei Cops, sondern es ist ein Cop, gespielt von Tom Hanks, und es ist ein Hund. Und das ist dann auch so die Idee, die so gepitcht wird. Man sagt so, naja, wir haben die großartige Idee, ein Hund und ein Mann sind zusammen Cops. Wie cool ist es? Und dann ist man so, ja. Und die Story ist ja 0815. Aber das ist völlig wurscht. Das ist das Geile an den 80ern. Die durften das alles noch. Wenn du das heute machst, sagt jeder so, aber da ist alles so, ist alles so, ist doch geil.
Ja.
Das ist alles, der Film ist genauso ist richtig.
Es geht ja auch letztendlich geht es um den Hund und es geht um die Interaktion zwischen Tom Hanks und Beasley, so hieß der Hund in Wirklichkeit. Und der wurde damals verglichen mit der Partner mit der kalten Schnauze. Und in den Kritiken, die man so findet, sagt aber eigentlich alle, dass Scott and Hooch die originellere und charmantere Version ist. Du hast ihn das erste Mal gesehen?
Nein, ich habe letztes Jahr schon mal ganz groß für einen Podcast das Thema Tom Hanks aufgearbeitet. Mhm, okay. Und habe mir da vor allem nochmal seine ganzen frühen Werke reingezogen, unter anderem auch Scott and Hooch, und habe ihn da tatsächlich zum ersten Mal bewusst wieder gesehen. Ich glaube, ich habe ihn als Kind auch gesehen und ich mag den sehr gern.
Ich auch.
Weil der halt diese sehr simple Idee hat und weil ich diesen 80er-Filmscham einfach, das ist für mich immer noch was Saugeiles. Das ist immer wieder, also wir werden ja später über Tom Hanks reden und über diese ganze 80er-Reihe von Filmen. Aber der funktioniert einfach immer noch. Der ist auch sehr gut gealtert. Finde auf seine auch. Art und Weise.
Obwohl es irre ist, Tom Hanks ist natürlich brutal jung in dem Film, ne? Ganz, ganz junger Tom Hanks. Aber genau wie du sagst, gut gealterter Film. Wir reden ja oft über den Aspekt. Und ich habe das jetzt auch, ich hatte Riesenspaß, den zu gucken. Also ich musste auch gar nicht irgendwie so mal, ach, jetzt so einen älteren Film oder sowas, komm, wie ist es denn? Manchmal hat man ja auch so ein bisschen so eine Anlaufschwierigkeit, muss erstmal sich wieder in den Look reinfinden. Das war dem Film vollkommen wurscht. Hat natürlich auch den Hintergrund für mich, dass da ein Hund drin vorkommt, der zum Beispiel extrem sabbert. Und damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht für möglich gehalten, dass ich selbst mal Hundebesitzer eines Hundes werde, der so viel sabbert. Ich weiß wirklich, von was ich spreche, weil wenn ich habe eine Dogge, für alle, die, also zur Information, Mathilda, 10,5 Jahre mittlerweile, eine sehr alte Dame, eine Grand Dame, Doggendame, und die kann sabbern, wenn die den Kopf schüttelt im Flur. Also ich habe schon Sabberflecken an der Decke gefunden. Und das ist wirklich, und das ist dieser, das ist damals habe ich den Wahnsinn. Film, ich habe damals den Film gesehen, sagte, um Gottes Willen, und alle so im Kino immer, wenn da der Sabber flog. Und mittlerweile jetzt beim zweiten habe ich so, saß ich mir vom Fernseher, das kenne ich. Ja, kenne ich. Auch so diese Anfangs, als ich Mathilda noch jung war, dieses Zerlegen von Möbeln, mal eine Couch zerfressen oder auch mal einen Sitz anfressen, so wie der Hund das auch macht. Mein Hund hat ja sogar mal eine Packung Reisnägel gefressen. Ach, also ja, aus, weiß auch nicht warum. Einfach lag auf einmal die leere Packung Reisnägel im Flur und dann hat man später dann beim Verdauen, in der Verdauung hat man dann wieder festgestellt, dass es tatsächlich diese Dinger gefressen hat, weil das alles voller bunter Reißzwecken war. Alter. Ja, also von daher hat mich dieser Hund jetzt eher so. Ich habe mich so heimelig gefühlt, ne? Beim zweiten Mal gucken. Dann sind wir eigentlich schon fast schon bei der zweiten Hauptperson, in Anführungsstrichen, das ist die Dogge Beasley. Eine Bordeaux-Dogge, gehört zu den ältesten Hunderassen Frankreichs, werden zwischen 60 und 70 Zentimeter groß, wiegen 45 bis 50 Kilogramm. Meine Dogge wiegt 65 Kilogramm, auch das hat mir jetzt nichts. Und jetzt kommt's, und sie wurden früher auch zur Jagd, aber auch zum Kampf gegen Wölfe und Bären eingesetzt, diese Hunde.
Kampf gegen Bären.
Gegen Bären. Okay. Das heißt, warum ich das erzähle, ist, das zeigt, was diese Hunde für eine unfassbare Kraft haben. Und ich fand das auch wirklich, jetzt im Nachhinein ist mir das noch viel bewusster geworden als damals beim Gucken, was das auch für eine Entscheidung war, mit so einem Hund zu arbeiten. Weil so ein Hund natürlich, wenn er mal irgendwie außer Rand und Band gerät oder wenn es mal schief läuft, dann hast du ja echt ein Problem mit so einem Hund. Weil das ist ja dann trotzdem auch, der hat ja alle Attribute eines Kampfhundes, eines Großen. Und es gibt ja auch die Szene, wo er Tom Hanks am Hals packt.
Ja, genau, ganz am Anfang.
Ganz am Anfang. Und das ist zum Beispiel eine Szene, habe ich jetzt auch mal nachgelesen, wo der Hundetrainer gesagt hat, da haben sie alle so ein bisschen die Luft angehalten beim Set, ob der Hund das auch wirklich so begreift.
Die haben habe ich mich nämlich auch gefragt, ne, wenn du so eine Szene hast.
Die haben 50 verschiedene Hunderassen gecheckt, die Produzenten und auch der Hundetrainer von dem Film, und haben sich dann eben für diesen Hund entschieden. Da gab es damals, als der Film gedreht wurde, gab es gerade mal 300 Exemplare in Amerika. Es war ein völlig unpopulärer Hund, der danach aber natürlich, wie so oft, wie bei 101 Dalmatiner und so weiter, einen riesen Hype dann ausgelöst hat. Beasley war 17 Monate alt beim Dreh, was relativ jung ist, hatte 5 Monate Zeit, das vorzubereiten, trainiert zu werden. Und er hatte ein Double, das heißt, alle Szenen sind nicht immer nur Beasley, sondern er hatte ein Double, der hieß Igor.
Igor.
Und was noch ganz schön ist, normalerweise ist es so, das wusste ich auch, weil ich auch schon mit Leuten gesprochen habe, die mal mit Tieren gedreht haben, ist es so, dass man ja immer einen Hundetrainer hat, zum Beispiel, der neben der Kamera steht und dem Hund sagt, was zu tun ist.
Ja, ja.
Das war bei dem Film irgendwie nicht ganz einfach umzusetzen, und deswegen hat man Folgendes gemacht, man hat beide Hunde, also Beasley und Igor, so trainiert, dass sie auf einen Klicker reagiert haben. Und dann stand Tom Hanks also immer mit dem Klicker neben der Kamera oder da, wo er gerade war. Und der Hund hat immer auf den geguckt, der den Klicker hat. Also das haben sie den quasi weg von einer festen Person auf dieses Geräusch umprogrammiert. Und damit haben sie das dann hinbekommen. Und ich muss auch sagen, wirklich, also eben, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen. Also Tom Hanks ist mit dem Hund eigentlich, finde ich, weiß nicht, wie du es empfunden hast, unheimlich unbekümmert. Also auch wie er den durch das Haus zerrt und weißt du, irgendwie an irgendwelchen Handtüchern und sowas.
Ich finde auch, dass das halt super authentisch wirkt alles. Also da diese Streitigkeiten und generell alles, was der Hund so macht und wenn der so ausflippt und sowas, das ist schon, also kalkulierter Wahnsinn teilweise mit dem Hund, weil ich mir immer denke, naja, also wie berechenbar ist denn ein Hund? Ja. So, am Ende des Tages. Also, ja, der kann ja trotzdem immer noch ausrasten oder kann ihn ja irgendwas anderes triggern am Set. Da muss ja nur irgendeiner einen falschen Duft haben oder irgendwas stimmt nicht so. Und das habe ich mich immer wieder gefragt im Film. So, die Szene ist jetzt ganz schön krass.
Ja, und weißt du was? Ich habe noch was gefunden. Und zwar, die hatten für den Hund einen eigenen Learjet. Der wurde immer von auswärts eingeflogen, also Beasley. Und da gab es einen eigenen Jet, mit zwei Piloten drin, die den Hund hin und her geflogen haben, immer zwischen drehen und zwischen wieder zurück. Und dann gab es irgendwann, und dann gab es einen Flug, wo es so Unruhen gab, so Turbulenzen. Und der Hund ist nervös geworden und der war nicht angeschnallt, weil man nicht wusste, wie man den anschnallen soll. Und dann ist der diesem kleinen Learjet, ist der auf einmal ausgerastet. Und die Piloten haben totale Schiss gehabt, weil dieses Riesenkalb durchs Flugzeug gesprungen ist. Und wenn du so eine kleine Maschine hast und du hast so einen 50 Kilowatt da drin.
Ja, was willst du damit machen?
Ja. Und die haben dann, also auf jeden Fall dann später, die Piloten haben dann später sich geweigert, den Hund noch weiter durch die Gegend zu fliegen.
Oh Gott, da hast du Todesangst da oben.
Was glaubst du? Aber das reicht ja schon zur Turbulenz mit so einer kleinen Maschine. Und dann hast du ihn
so wütend. Also das ist eine schlimme Kombination. Krass, wütender Hund plus Unwetter im Flugzeug. Ja, also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das ist echt krass.
Da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf gehabt.
Genau.
Naja, der ist schon eine Maschine in dem Film. Ne? Also wie der da am Anfang, wie der da über das Steg rennt, da hast du schon auch Schiss vor dem. Ja. So. Schaffen es aber trotzdem in der Figur so viel Leben einzuhauchen und auch diese Emotionen, also das ganze Beziehung zu diesem alten Mann, dass der nicht jetzt irgendwie groß unter einem Mensch steht, sondern der bringt schon sehr, sehr viel mit.
Ja, und vor allem ihr einen Hund, der vordergründig nicht jetzt gleich schön ist, der auch angsteinflößend ist und der dazu noch unfassbar sabbert, also riesige Speichelmengen erzeugt und den am Ende des Films als mega sympathisch darzustellen oder dass wir ihn so wahrnehmen, dass wir auch dann ganz traurig sind, als er dann stirbt. Das muss man erstmal hinbekommen.
Ja, schon gut gemacht.
Sehr gut. Wobei es übrigens gab zwei Schlüsse, habe ich rausgefunden. Die haben zwei Schlüsse gedreht. Einen, wo der Hund das überlebt und einen, wo er es nicht überlebt. Dann haben sie Testvorführungen gemacht und fanden, dass in der Version, wo der Hund stirbt, die Leute etwas emotionaler aus dem Kino sind. Mhm. Tom Hanks hat dann festgelegt, irgendwann sagte, ich habe das beobachtet und ich bin dafür, dass der Hund stirbt im Film. Und später hat er es aber bereut, weil er sagt, es wären dann so viel weinende Kinder aus dem Kino gekommen. Das hätte er irgendwie nicht richtig überlegt.
Ja, gut, aber ich finde dich auch super mutig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das auch gesehen und war so, schon krass, dass sie diese Figur sterben lassen. Ich meine, es wird ein bisschen aufgelockert dadurch, dass es halt einen neuen Hutstab quasi gibt.
Ja, das ist natürlich genau der Trick.
Aber es ist trotzdem schon so, okay, krass, das macht die also. Das ist schon auch nicht schlecht.
Nee, ich fand vor allem für die Zeit so ist noch mutiger, fand ich auch. Ja.
Was ist deine Lieblingsszene im Film?
Naja, ich meine, aber das Zerlegen des Autos ist schon ziemlich cool irgendwie so. Ich mag aber auch die Schlussszene, wenn er dann wieder reinkommt, Tom Hanks, und dann weiß er schon, der andere Hund ist oben und er geht dann und du gehst wieder diese ganzen Spuren, die er beseitigt. Am Ende liegt dann dieser goldige Nachfolger von Hooch da, irgendwie Hooch, Mini-Hooch, und das mochte ich schon sehr. Aber ich fand generell diese ganzen interaktiven Geschichten zwischen Tom Hanks und dem Hund irgendwie echt beeindruckend.
Mhm.
Du?
Ich mag halt total immer den Gegenschnitt zwischen, er geht einkaufen für ihn und beschwert sich die ganze Zeit, wie teuer Hundefutter ist. Und dann halt dieses absolut, also dieses komplette
Zerlegen.
Also das ist ja wirklich einfach die Wohnung komplett niedergemäht, was der da betreibt. So. Und auch mit welcher Freude er das macht und welcher Unbekümmertheit. Das liebe ich schon. Das ist schon eine sehr, 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 sehr lustige Szene, die völlig drüber ist, aber die echt viel Spaß macht. Du hast ja auch vorhin gesagt, so, was war das Schlimmste, was Matilda jemals so in Sachen Verwüstung gemacht hat?
Sie hat eine sehr teure Brille von mir mal komplett zerkaut, also wirklich so eine 1000-Euro-Brille mit ganz teuren Gläsern. Die habe ich einfach, da war mein Geruch halt dran. Mhm. Und sie ist halt eben, sie war alleine. Und dann
das
hat
bedeutet
sie
auch, eigentlich, dass sie dich isst.
Ja, so ungefähr.
Beruhigend.
Ja, das war so das Krasseste. Sie hat auch mal aus einem Stapel von Geburtstagsgeschenken, wie auch immer, eine große Packung mit sogenannten Itzsteiner Nüssen, Walnüssen gefunden. Das sind Nougat-gefüllte Dinger so groß wie Walnüsse. Normalerweise ist Nougat ist das Gift für einen Hund.
Also,
und ein kleiner Hund oder ein mittelgroßer Hund wäre nach ein, zwei so Nüssen schon tot. Und sie hat die Packung gefressen.
Ach,
und ich kam aber erst zwei Stunden danach wieder. Ich weiß nicht, wie sie das gefunden hat. Vor allem die Packung, die war ja verschweißt. Und sie hat sie komplett, sie ganz fein säuberlich, das verschweißt war nicht mal kaputt, als hätte sie es wirklich abgezogen und so. Und dann hat sie das Zeug gefressen. Und dann kam ich nach Hause und da lief der Sabber auch ohne Ende und sie hatte so glasige Augen. Da habe ich meinen Tierarzt angerufen und hat gesagt, also jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie das einfach packt, weil jetzt kann man keinen Magen mehr auspumpen. Und dann habe ich dann da so ein paar Stunden gesessen, den Hund beobachtet und hätte mir das natürlich auch nie verziehen. Wobei ich wirklich, das war nach einem großen Geburtstag und da lag ein Riesenstapel Dings. Ich wusste nicht mal, dass da das drin ist.
Das habe ich auch mal erlebt tatsächlich. Und zwar, meine Ex-Freundin hatte ja auch einen Hund und hat ihn auch immer noch, so einen King Cavalier Spaniel. Und der hat auch, wir waren abends essen, das war Naturvorbereitung. Und wir kamen abends nach Hause und einer der Personen, die an dem Abend anwesend war, hatte in seinem Rucksack Schokolade beziehungsweise auch Nougat-Schokolade. Mhm. Im Rucksack, im geschlossenen Rucksack. Und die Schokolade war verpackt. Und dieser Hund hat es geschafft, in der Zeit, wo wir nicht da waren, diesen Rucksack irgendwie zu öffnen, die Schokolade aus diesem Wust von Kram zu ziehen, die Packung so zu zerkauen, dass es an die Schokolade geht und dann die Schokolade zu fressen. Also es ist wirklich so, da ist Gift, da will ich hin. Also das ist ja wirklich schon so wie dieses Spiel mit den Handschuhen früher, wo man sich dann so, wo man sich die Handschuhe überziehen musste und dann hat man so Alufolie von der Schokolade aufgeschnitten. Also da muss man ja schon viel Willenskraft haben, um da hinzukommen. Und dieser Weg war so lang für diesen kleinen Hund und wir haben es auch nicht verstanden. Wir haben den wir noch zu Tierarzt und haben den dann irgendwie was gegeben, dass der dann kotzen war. Aber das war schon uncool so. Da hast du schon Angst gehabt und gezittert. Ja.
Ja, ja gut. Gut ausgegangen in beiden Fällen. Aber wie gesagt, Matilda hat schon einiges hier zerlegt und einiges ist eigentlich ein gutmütiger Hund. Also ist ja kein aggressiver und Doggen sind ja eher.
Das ist, glaube ich, immer so. Das ist ja aber, Hutsch ist ja auch oft gar nicht in dem Film so aggressiv, sondern er ist ja eher so ein bisschen. Er macht halt, ist ja sehr verspielt. Also dieses Zerlegen der Wohnung ist ja ein Spiel
eigentlich. Ja, aber sagen wir mal, wenn wir einen realen Blick auf die Rasse werfen, ist eine Bordeaux-Dogge jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, würde ich jetzt nicht unbedingt im Kindergarten rumrennen lassen. Sondern, und deswegen ist ja auch diese Dressurleistung gar nicht hoch genug zu bewerten. Das ist wirklich toll, also eine tolle, wirklich auch Dressurleistung, muss man echt sagen. Ich habe da jetzt als Hundebesitzer echt einen riesen Respekt vor. Gut, dann kommen wir mal zum Chef.
Kommen wir mal zu Mr. Tom Hanks.
Wenn du mal auf so, sagen wir mal, die große Garde der Hollywood-Schauspieler schaust, ja. Also wirklich so jetzt mal die Robert De Niro und Brad Pitt und was weiß ich wo, wie ordnest du ihn ein?
Naja, Tom Hanks ist in dieser Rolle, glaube ich, immer irgendwie eher der Normale.
Ja.
Obwohl er gar nicht so viele normale Rollen gespielt hat oder sogar dann doch sehr sogar damit gespielt hat. Wenn man zum Beispiel, sage ich mal, auf seinen wahrscheinlich größten Film schaut, Forrest Gump, wo er auch irgendwie der normale, nicht normale ist. Er hat ja erstmal so ein, in Anführungsstrichen, und das meine ich gar nicht, so ein nettes Allerweltsgesicht. Und trotzdem ist er so einzigartig in seinem Aussehen und könnte ihn sofort unter Tausenden identifizieren. Aber Tom Hanks hat auf jeden Fall, ist eher erstmal so der nette Onkel, so ein bisschen. So, und früher war er der nette Typ von nebenan und jetzt ist er so ein bisschen der nette Onkel, wenn man so den ersten Blick drauf wirft.
Ja, ja, ich finde auch dieses Unscheinbare, wobei er trotzdem unverwechselbar ist, gebe ich dir recht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, so das sexy Beast, so wie jetzt George Clooney oder was weiß ich, wo dann alle Frauen.
Obwohl ich zum Beispiel auch sagen muss, dass er so ein Scott und Hutsch trotzdem ja irgendwie auch eine gute Figur macht. Also er ist ja trotzdem irgendwie auch er ist ja dann schon sehr so gepflegt und ne, irgendwie ist.
Nein, der sieht schon gut aus, der sieht auch super
sieht
aus.
Sieht auf eine seltsame Art anziehend aus.
Ja, finde ich auch. Ich finde, ich glaube, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde mir so ein Typ fast mehr zusagen, als jetzt die vordergründigen ganz schönen. Das geht mir umgekehrt auch bei Frauen so. Es gibt diese mega gemalten Frauen und dann denke ich mir so, ja, aber ich finde es manchmal, wenn das irgendwie so irgendwas ein bisschen anders ist und ein bisschen kleiner Bruch oder eine Nase zu groß ist, finde ich halt immer schon.
Mehr Kante, ja.
Ja, irgendwie, genau.
Wesentlich mehr. Ich bin auch ein Freund von so.
Und
nicht perfekten Sachen.
Genau. Deswegen sitzen wir beide auch hier unten. Genau.
Willkommen bei den Nachtsams, Leute.
Ja, genau.
Auch wir wollen geliebt werden.
Der allererste Film war 1980 Panische Angst, den kenne ich nicht. Habe ich auch mal überlegt. Aber wenn man dann mal, weißt du so, das ist echt bitter, wenn man so die Liste mal durchgeht von Tom Hanks. Jetzt habe ich hier nur mal eine Auswahl. Und der hat teilweise wirklich ja jedes Jahr so ein Blockbuster oder so ein Riesenteil. Also so, weißt du so, Splash, Jungfrau am Haken habe ich gesehen. Schlappe Bullen beißen nicht. Gesehen. Big, Punchline, Joe gegen den Vulkan, Schlaflos in Seattle, Philadelphia, hat er gespielt. Ein Jahr später, Forrest Gump, ein Jahr später Apollo 13, der Soldat James Ryan, E-Mail für dich, Green Mile, Castaway, Catch Me If You Can, Lady Killers, Terminal, Da Vinci Code, Captain Phillips, Bridge of Spies, Sully, die Verlegerin. Nur so Bretter. Das ist doch fies. Eigentlich ist es so unverschämt. Der hat mit so vielen Hits mitgespielt und vor allem so viel guten Hits.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen. Man kann fast sagen, ich kann mich überhaupt nicht an irgendeinen Tom Hanks Film erinnern, den ich richtig scheiße fand.
Ja, deswegen schätze ich den auch. Also ich habe den als Kind immer so, ich meine, er war nicht ganz so jemand wie zum Beispiel Robin Williams, den ich in meiner Kindheit wahrscheinlich von allen Schauspielern fast am meisten gemocht habe. Aber Tom Hanks kam da schon gar nicht so weit hinterher, weil er halt immer so, der hatte auf mich in jungen Jahren auch eine ähnliche Wirkung. Also da war immer, weil ich, das ist ja so, also Robin Williams ist ja wahrscheinlich, glaube ich, so der Robin Williams der 90er ist ja für Kids, die mit groß geworden sind mit Filmen wie Hook, wie ich zum Beispiel. Ja. Mrs. Doubtfire, ganz wichtiger Film in meinem Leben gewesen. Da war der so der richtigste, das war der nette Onkel und niemand hat mich so glücklich auf der Leinwand gemacht als der. Und Tom Hanks hat eine ähnliche Wirkung auf mich tatsächlich. Also der hat immer auch dieses, ne, was ich vorhin meinte, dieses nette Onkelige und deswegen kann man den sehr, sehr gut so den guckt man so gern an.
Ja, er hat ja auch eine ganze Menge auch Animationsfilme gesprochen, mhm, unter anderem eben auch der bei Polar Express oder eben auch die Figur von Woody in Toy Story. Mhm. Am Anfang hat das Per Augustinski gesprochen, also das, was Tom Hanks gesprochen hat beim ersten Toy Story, wenn ich das, mhm, richtig mitbekommen habe. Und dann später, aber ab 2014, nachdem Per Augustinski gestorben war, hat es Bully Herbig gemacht. Genau. Wobei wir jetzt auch wieder, wir müssen ihn ja immer mal erwähnen, weil Bully ist ja einer der Partner und einer der besten Freunde von Rick Cavanian.
Genau.
Den wir heute gerne eigentlich auch begrüßt hätten, weil wir ihn fast in jeder Folge erwähnt haben, was ja auch immer irgendwie Sinn gemacht hat. Er ist ja, ja unser roter Faden. Das hat nicht geklappt, weil er tatsächlich, während wir hier sitzen, gerade Hotel Transylvanien Teil 4 synchronisiert. Mm. Er ist in Berlin jetzt gerade, aber er hat mir etwas für uns geschickt. Und das möchte ich hier gerne vorspielen. Ist nicht viel, aber ich finde es sehr schön. So, pass mal auf.
Hier spricht Dracula und ich präsentiere mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
Hallo Max, hallo Henny, hier ist der Rick. Und ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich in der ersten Staffel eures Podcasts da quasi als Running Rick mitlaufen durfte. Und bedauere es, dass ich jetzt nicht bei euch direkt im Studio sitzen kann. Aber in der zweiten Staffel freue ich mich sehr. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das gilt.
Das hat er schon vielen versprochen. Wir werden sehen. Die Zukunft verrät Dinge, die die Vergangenheit sich nicht traut, in den Mund zu nehmen.
Er ist nun mal ein Optimist. Was sollen wir tun? Viel Spaß, Leute. Bis dann.
Süß, ne?
Sehr schön.
Ja,
Rick. Ach, Rick. Rick ist echt. Da, guck mal, zum Schluss hat er nochmal trotzdem vorbeigeschaut. Das ist doch schön. Schöne Grüße, ja, an Rick.
Ganz genau.
Dann muss die zweite Staffel her, damit Rick Cavanian dann auch Gast sein darf.
Genau.
Schöne Grüße zurück.
Ja. Genau, wir sind bei Tom Hanks, wobei ich wollte nur ganz kurz erzählen, was ich auch nicht wusste, ist, dass bei Scott and Hooch, dass man den Regisseur nach 2 Wochen ausgetauscht hat.
Ach, wirklich?
Und zwar der erste war Henry Winkler, das war der ursprüngliche Regisseur.
Echt, Henry Winkler?
Ja, sagt dir das was?
Ja, klar, das ist der Fonz.
Okay.
Das ist ein Schauspieler, der auch viele Comedy-Sachen macht.
Okay, der hat Regie geführt und hat dann später gesagt, also warum es nicht geklappt hat, sagt er, sagen wir es mal so, ich habe mich mit Hooch besser verstanden als mit Turner, also besser mit dem Hund verstanden als mit Tom Hanks irgendwie. Und dann hat es Roger Spottiswoode übernommen, oder Spottiswoode, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und der hat dann später gesagt, ich habe eigentlich nichts getan, außer jeden Tag den Objektivdeckel abzunehmen und Tom zu beobachten, der brillant war, und den Hund, der ebenfalls brillant war. Auch eine schöne Beschreibung seiner Tätigkeit. So, jetzt kommen wir zu Tom Hanks. Den wir ja auch würdigen. Wir haben so ein bisschen zusammengetragen, jeder, nehme ich mal an. Max, was hast du so?
Eine wichtige Person im Comedy-Bereich Amerika, auch in den 90ern, 80ern, groß, heute ein bisschen schwierig aufgrund vieler dummer Aussagen, aber damals ein großer Gigant war Chevy Chase. Und Chevy Chase hat in seiner Zeit doch viel unbewusst für die Karriere von Tom Hanks getan.
Warum?
Denn er hat nämlich gleich 2 Filme abgelehnt, nämlich den, über den wir gerade gesprochen haben, Scott and Hooch. Da hat er die Hauptrolle abgelehnt, und auch bei Splash, das ist dieser Film mit der
Eine Jungfrau am Haken, genau.
Jungfrau am Haken. Ja. Das ist im Übrigen ein sehr schräger Film, wenn man den heute guckt. Der ist nicht so gut gealtert wie der.
Stimmt.
Und es ist ja sehr lustig, dass Disney dem Film, weil man sieht an der einen Szene zu sehr ihren Po, wenn sie das erste Mal auftaucht, hat man ja jetzt im Nachgang die Haare länger gemacht. Und das sieht so schlecht aus. Wenn ihr irgendwann mal Splash guckt, achtet mal auf die Haare am Strand über dem Po. Die sind so computeranimiert drüber. Das sieht so albern aus. Das sieht so doof aus. Aber ja, der Film ist ganz komisch, Splash. Ja, aber egal.
Aber er hat, ja. Tom Hanks hat dieser Film seinerzeit genutzt, denn das hat die Karriere vorangetrieben. Chevy Chase hat quasi 2-mal Tom Hanks den Weg freigemacht.
Genau.
Okay.
Generell mag ich den 80er Tom Hanks halt sehr, sehr gern. Ich habe letztes Jahr, wie gesagt, einen sehr großen Marathon gemacht und habe halt diese ganzen Dinger nachgeschaut. Denn zum Beispiel Big habe ich auch, glaube ich, das letzte Mal gesehen, da war ich 4. Also habe ich den erstmal gesehen. Und das ist ja einfach immer noch ein grandios guter Film. Also der ist ähnlich wie Scott und Hooch, dass der sehr gut gealtert ist und immer noch unfassbar viel Spaß macht.
Du wirst lachen, ich habe Big neulich auch nochmal gesehen, nachdem wir hier in der Tom Hanks Vorbereitung waren und ich mich auf das Thema so eingelassen habe, hatte ich auf einmal auch Lust, Big nochmal zu gucken, und habe leider, ich gebe zu, nur erste halbe Stunde geguckt, weil es schon spät nachts war, aber ich mochte den auch und fand genau das, was du gesagt hast, auch gut gealtert. Überhaupt kein Dings, einfach, man muss einfach zu seiner Zeit ein Riesending und auch immer noch mit großem zeitlichem Abstand filmen, wo man sagt, ja, kann man einfach gut nochmal gucken.
Ja, es ist halt so diese ganz große 80er Film von diesen bisschen leichteren Komödien, sowas wie Dirty Dancing, Big und sowas, die kannst du alle immer noch so gut gucken. Und da hat halt, Tom Hanks sehr, sehr viel beigetragen. Was ein echt schräger Film ist, ist der mit den Nachbarn. Meine teuflischen Nachbarn, ja. Den habe ich auch das erste Mal gesehen. Ich kannte den auch noch so aus Kindstagen. Weiß nicht, ob ich den jemals so bewusst gesehen habe. Und den habe ich dann nochmal gesehen. Und das ist ein so seltsamer Film. Und noch seltsamer ist der, wo er dieses Geschenk ist noch zu teuer, wo er dieses Haus bekommt. Der ist so komisch, der Film.
Ja, ich weiß.
Aber die werden immer alle, die sind trotzdem mir nicht schlecht in Erinnerung geblieben, auch wenn die alle sehr seltsam sind, weil Tom Hanks einfach natürlich da sein Charme einfach allgegenwärtig war. Und Diese Filme einfach überdeckt mit so einem Schleier des Wohlgefühls und dass man am Ende rausgeht und sagt so, ja, es war irgendwie kacke, aber trotzdem hat es doch irgendwie Spaß gemacht. Und das Schafft halt Tom Hanks.
Ja gut, das wollte ich gerade sagen, das ist ja die Qualität von Schauspielern, wenn sie, sagen wir, das schlechte Buch oder den etwas wirren Plot irgendwie trotzdem noch so überspielen, dass man sagt, Ja, aber ich habe mich nie so ganz schlecht gefühlt, weil halt eben Tom Hanks oder wer auch immer einfach das toll gemacht hat.
Das ist auch bei Splash im Übrigen, also der reiht sich da auch ein. Die sind eigentlich alle gar nicht so gut objektiv gesehen, aber trotzdem machen die irgendwie Spaß. Reden wir mal über Forrest Gump, weil ich finde, das ist so sein ikonischster Film. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ich glaube, 94 kam der raus, wenn ich mich nicht täusche. Unfassbarer Film, unfassbar als Kind schon Rotz und Wasser geheult. So viel, dass ich mich auch immer noch heute nicht richtig traue, den mal wieder zu gucken.
Ist echt hochinteressant, geht mir genauso. Ich habe den seit damals nicht mehr, der hat mich emotional zu sehr fertig gemacht.
Ich weiß, dass der Schweine gut ist.
Ja.
Also ich weiß das und weiß, dass ich den extrem gut fand, auch schon. Also das war, glaube ich, so mein erstes.
Weißt du, was wir machen, Max? Wir wissen ja nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Rick hat gesagt, er kommt zur zweiten Staffel. Wir wissen das ja jetzt, Stand jetzt überhaupt nicht. Aber ungeachtet dessen, treffen wir uns in den nächsten Wochen und gucken zusammen Tom Hanks und danach quatschen wir unten über den Film.
Forrest Gump nochmal.
Forrest Gump, genau, meine ich ja, genau.
Können wir machen. Forrest Gump ist eh, also ich meine, das Ding war scheiße erfolgreich, ne? Es war irgendwie fast 680 Millionen Dollar eingespielt.
Ja, ist
nett. Und war damit eigentlich so einer der aller erfolgreichsten Filme der 90er. Und das sind alles, was noch alles absurder und interessanter macht, ist, dass Tom Hanks gesagt hat, er will erstmal kein Geld dafür haben, sondern hätte ganz gerne Anteile am Film. Also er hat ein wahnsinniges Vertrauen in dieses Skript gehabt. Ja. Und das ist natürlich nicht schlecht gepokert, weil so hat er mal einfach 40 Millionen abkassiert. So, das ist ja so, wie man sagt, dass Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker aus Star Wars, gesagt hat, er hätte gerne er hatte 1% an den Merchandise-Rechten von Star Wars. Und wenn du 1% an den Merchandise-Rechten von Star Wars hast, über 40 Jahre, hast du ja einfach ausgesorgt bis an dein 15 Leben.
Ja, 15 Leben und alle Enkel und alle. Alle
endkrass mit Jets und Villen. Ja. Und Tom Hanks, er war echt so überzeugt von diesem Film. Er hat nämlich auch einfach nach 1,5 Stunden dann einfach, nachdem er das Drehbuch gelesen hat, sofort gesagt, ja, mache ich. Hat gesagt, solange alles historisch korrekt ist in dem Film, mache ich das. Und das ist halt auch, also er hatte so ein krasses Vertrauen in diesen Film.
Und natürlich auch, weil wirklich auch eine gute Nase für sowas, ne?
Ja, total. Also da hat er wirklich, das war natürlich, glaube ich, wahrscheinlich dann sogar sein größter Glücksgriff. Und ich habe noch so ein bisschen so 2, 3 allgemeine Sachen. Denn erstens, im Alter von 45 Jahren war er der Jüngste, der so einen Life Achieve Award bekommen hat vom American Film Institute, was natürlich, der hat also auch so früh angefangen, hat da schon so viel Knaller rausgehauen, da kann man den auch mit 45 schon übergeben, aber normalerweise kriegst du den, wenn du deutlich älter bist, meistens ab 60 plus. Aber er hat ihn schon mit 45 bekommen, aber das liegt natürlich auch daran, dass er einfach, wenn man so viele Sachen gemacht hat, dann ist er auch im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt als der Star mit den meisten Filmen, die in den USA über 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Fast insgesamt war das 15 Mal und das letzte Mal waren dann diese Sakrileg-Filme beziehungsweise der Da Vinci Code. Was das ja auch nochmal ein Riesenthema
so,
war.
Ja, so fand, wenn du das später sagen kannst, wenn du wirklich sowas erzählen kannst, also gar nicht jetzt wegen der Prahlerei oder wegen der Kohle, sondern auch einfach weil das ja auch zeigt, dass man so richtig gelegen hat.
Ja, das ist wirklich, also das hätten sich andere Leute gewünscht. Nicolas Cage hätte sich dieses Schnäuzchen ab und zu ganz gerne gewünscht.
Genau, aber Nicolas Cage, haben wir festgestellt, hatte eben andere Qualitäten und andere.
Ich habe einen absoluten Softspot für so Schauspieler, die so komisches Zeug machen.
Ich muss dir sagen, unsere Nicolas Cage-Folge gehört auch zu den Folgen, die ich besonders mochte. Der Film hat man ja gesagt, kam bei beidem gut mit klar, war so ein 90er-Film, aber das Zusammentragen der Facts und über Nicolas Cage zu reden und in die Person reinzutauchen, hat mir in der Folge großen Spaß gemacht und deswegen Nicolas Cage hat bei mir tatsächlich nochmal irgendwie auf einmal ein bisschen gewonnen.
Wie gesagt, ich bin totaler Fan davon, dass solche schrägeren Karrieren mit so seltsamen Verläufen, das ist ja viel interessanter als immer das Glattgebügelte. Das ist halt bei Tom Hanks schon so, ne? Das ist schon so ein eigentlich jemand, der einen ganz guten Ruf genießt. Es gibt nicht viel über den, aber er hat anscheinend mal am Set von Schlaflos in Seattle sich beschwert, weil sein Filmsohn zu viel gute Zeilen hatte. Also da hat er mal ganz kurz die Diva raushängen lassen. Aber ansonsten ja. gibt's da nicht so viel aus der Kategorie.
Das weiß mir auch mal nicht genau, wer das dann erzählt oder was, weißt du, das wird dann gerne mal überliefert und so. Und wenn das alles ist am Ende, ja, an negativen Geschichten, dann hast du ja so viel nicht verkehrt gemacht. Weißt du, wer einer seiner besten langjährigen Freunde ist? Ja. Ein sehr berühmter Musiker, Bruce Springsteen. Mhm. Mit dem ist er wohl ziemlich dick.
Kann ich mir richtig vorstellen, wie zwei so abends nochmal so Billard spielen unten im Keller.
Ja. Genau, und er hat ja auch dann Streets of Philadelphia für den Film geschrieben.
Damals, ja, genau.
Der mich damals auch fertig gemacht hat.
Vor dem habe ich so viel Respekt, dass ich den heute noch gar nicht gesehen habe. Also da setze ich beim ersten Mal schon aus.
Oh ja, Gott. Da haben die Nachtsams haben dann über ganz viele Filme gesprochen, die sie noch nie gesehen haben.
Oder das letzte Mal vor 20 Jahren. Genau.
War auch interessant.
Der ist ja auch verwandt mit Lincoln tatsächlich, mit Präsident Lincoln.
Abraham Lincoln.
Mit Abraham Lincoln, genau, er ist Cousin dritten Grades. 4 Generationen entfernt, des ehemaligen Präsidenten. Und er ist einer von 2 Schauspielern auf der Welt, die es geschafft haben, 2-mal hintereinander den Oscar zu bekommen.
Das ist
genau. Einmal für Philadelphia 93, dann 94 direkt wieder für Forrest Gump. Und das ist nur einmal jemandem gelungen, und zwar Spencer Tracy, den ich nicht kenne und die Filme kenne ich auch nicht dazu, nämlich Captain Courageous von 1937 und Boys Town von 38.
Hast du die nicht gesehen damals? Hast du da Kinoverweigerung gemacht?
Oder was, da war ich gerade mal im Urlaub.
37.
Einmal mein Urlaub.
Ja.
was ich noch rausgefunden habe, ist, dass er ein Liebhaber von Vintage-Schreibmaschinen ist. Mhm. Und er hat eine stolze Sammlung von 250 Schreibmaschinen. Mhm. Das musst du ja auch, also man braucht ja Platz zu, ne?
250 Schreibmaschinen?
Ja, hat er. Das ist ein Schreibmaschinenmuseum eigentlich zu Hause.
Ja, die kannst du ja nicht so, ich habe ja mal Sneaker gesammelt und hatte auch 250 Paar, aber die kannst du ja wenigstens aufeinander stapeln. Es geht bei Schreibmaschinen
ganz schwierig.
Mittelmäßig.
Schwierig. Sehr bedingt.
Mittelmäßig gut.
Genau.
Ja. Scheiße, ey.
Und er hat mal einen Leitartikel für die New York Times geschrieben über die unterschiedlichen Geräusche von Schreibmaschinen. Okay. Wahrscheinlich, der hätte wahrscheinlich mal Wetten, dass irgendwie zu einer Zeit hätte mit verbundenen Augen wahrscheinlich auch unter Hunderten von Schreibmaschinen den Typus erkannt. Ja, wobei der war ja mal bei Wetten, dass. Hast du das gesehen?
Das war ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Das war dann benötigt. Schon in der Landszeit, ne, mit Cindy aus Marzahn dann noch. Und dann musste er, ich weiß nicht gar nicht, wer noch dabei war, es war noch eine Schauspielerin dabei, eine berühmte. Und die beiden mussten dann noch so sackhüpfen.
Ja, sackhüpfen.
In der Zeit, wo die Cloud Atlas beworben haben.
Mit so einer Katzenmaske noch oder
sowas. Ja,
das war ganz schlimm.
Und dann hat er das ja später in irgendeiner amerikanischen Talkshow erzählt und gesagt, so, ich war in Germany und es war so dumm, weil ich musste dann in der größten Show, die dieses Land hat, musste ich Sackhüpfen machen mit einer Katzenmaske auf dieses Scheiß. Ansatz, wie man es lustig
gemacht. Das war so ein bisschen das Begräbnis von Markus Lanz als Moderator dieser Sendung.
Natürlich.
Das war echt ganz, es war ganz schlimm zu gucken. Es war irgendwie, wo man sich echt gefragt hat, so mal Leute, habt ihr echt alle einen Dachschaden?
Das ist auch respektlos.
Ja, und einen Weltstar und dann macht ihr mit dem so einen billigen Scheiß. Voll. Das weiß ich nur, es war ganz schlimm.
Naja. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf Philadelphia kommen, denn er hat ja sich damals bei der Oscar-Rede bedankt bei einem schwulen Lehrer. Und das war tatsächlich dann die Inspiration für die Handlung von dem Film In and Out, der 97 gemacht wurde. Denn da geht es um einen Lehrer der dann geoutet wird in einer Oscar-Rede. Also er war auch dann sogar noch durch einen anderen Film.
Warte, habe ich gesehen, ist das Kevin Klein gewesen, der den Lehrer spielt?
Ich glaube, das war Kevin
Klein. Ja, das ist super. Ja, das ist gut. Ich habe ja eben das mit den Schreibmaschinen erzählt, er hat aber auch noch für andere technische Geräte eine große Leidenschaft und zwar, das ist kein Quatsch, hat er immer wieder mal Angestellten, Achtung Max, Angestellten im Weißen Haus Espressomaschinen geschickt. Also Espressomaschinen spendiert und 2017 hat er wohl eine dahin geschickt und mit dem Beisatz oder mit der Karte, und da stand dann drauf, kämpft weiter für Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg. So.
Ja. Aber so einen auch Trump geschickt hat, ich vermute ich nicht. Weil er ist ja politisch super engagiert und hat sich auch 2008 total krass für Obama eingesetzt. Ja. Und es ist ja immer für politische Statements sowas zu haben. Also hat er damals sogar auf MySpace hochgeladen. Da ist noch MySpace ein Ding.
MySpace,
war,
das
2008.
Das gab's doch damals. MySpace war doch damals.
Das ist lang her. Da habe ich noch keine Rücke gehabt, gell?
Das ist MySpace. MySpace ist so ein Phänomen.
Da habe ich ja meine Karriere in Anführungsstrichen als Musiker in Anführungsstrichen 2005, 2006 begonnen. Da war das ja noch ganz frisch in Deutschland. Da konnte man da noch durchstarten. Aber das war auch tatsächlich so, MySpace war so ein Ding.
Gibt es das noch?
Ja, das gibt's, glaube ich, immer noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, ich kann jetzt auch keinen Follow-up dazu machen. Ansonsten, wenn es irgendwann Staffel 2 gibt, da kann ich es euch sagen, aber.
Leute, es muss eine zweite Staffel geben,
damit wir wissen, das nochmal. Ihr könntet nicht einfach myspace.com eingeben und gucken, ob es noch da ist. Auch nicht jetzt hier mit dem Handy, sondern.
Das ist der Grund für eine zweite Staffel.
Dieser wichtige Cliffhanger.
Genau. Ich habe noch eine ganz schöne Geschichte. Und zwar, Tom Hanks gehört zu den Leuten, das kenne ich teilweise, der, wenn er Sachen findet oder wenn Sachen auf dem Boden liegen, das kann er nicht ignorieren. Also geht mal auf der Straße, liegt ein einsamer Handschuh. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, da hat jemand seinen Handschuh verloren. Und er ist aber jemand, der hebt das da immer auf und bringt das dann immer aufs Fundbüro. Wirklich.
Also hat er den Drang, Dinge zum Fundbüro zu bringen?
Ja, keine Ahnung, irgendwie. Hat dann irgendwie auch mal einen Stiefel in Disneyland gefunden, den hat er dann dort ins Fundbüro gegeben. Das kamen, waren alle verblüfft, weil Tom Hanks auf einmal mit einem Stiefel ins Fundbüro von Disneyland kam und sowas. Also irgend so eine leichte Marotte, aber jetzt ja keine schlimme. Aber
nee, ist irgendwie süß auch von ihm.
Problematisch ist nur, wenn es auf der Autobahn wäre, weil da liegen ja auch manchmal so einzelne
Sachen. Ja, wir müssen jetzt hier anhalten.
Ja, müssen anhalten, fahren
wir mal zurück. Auf dem sechswegigen Highway.
Genau, also das waren jetzt so meine Facts.
Ja, ich habe noch einen und dann ist auch Feierabend. Ja. Und zwar, eigentlich wollte er Astronaut werden, unterstützt aber bis heute immer noch die NASA und das bemannte Raumfahrtsprogramm der NASA und hat sogar deswegen einen kleinen eigenen Asteroiden. Wenn ihr manchmal an den Himmel guckt, dann könnt ihr ihn sehen. Irgendwo im Sternenhimmel, da ist ja nicht so viel los. Die 12818 Tom Hanks. Der 12818 Tom Hanks Asteroid. Der schwebt da oben irgendwo rum.
Nicht schlecht.
Und damit hat er seinen eigenen Asteroiden. Damit hat er eigentlich alles in meinem Leben meiner Meinung nach geschafft.
Ja, sehr gut.
Es ist sehr lustiger und interessanter Schauspieler.
Ja,
er macht irgendwie Spaß und es macht Spaß, ihm zuzugucken und man hat irgendwie seine Sympathie nie verloren. Und der macht da mal so Filme, die so ein bisschen nett sind, so wie Mr. Rogers jetzt oder so. Ja. Aber dann kann da auch mal irgendwann wieder passieren, dass so ein richtiger Kracher kommt.
Glaube ich auch.
Immer noch mal. Solange der noch vor der Kamera steht. So. Ich meine, letztes Jahr haben wir, glaube ich, alle kurz die Luft angehalten, als er so der erste Schauspieler war in der Pandemiezeit, der dann so sagte, so ich habe das jetzt hier auch und so. Das war ja damals so ein Thema. Aber hat das ja auch damals, weil irgendwie, also auch da in der Zeit war er trotzdem irgendwie so ein bisschen wichtig, dass er da war und das so gesagt hat und dass er so darüber geredet hat, weil das hat die Sache irgendwie Es war zu dem Zeitpunkt wichtig, dass jemand aus seiner Riege was gesagt hat. Und das ist immer sympathisch geblieben. Ich mag den. Und deswegen nochmal alles Gute.
Genau.
Nachträglich von uns, ja, Tommy Boy.
Genau. Tommy, alte Keule.
Ich sag ja Tommy Boy.
Du sagst Tommy Boy. Ihr seid ja richtig dicke. Dreh das mal, das Papier gerade mal rum, Bugs, was du da hast. Das erkläre ich dir jetzt gleich. Deck's mal zu, weil ich habe nämlich noch was vor. Und da kannst du hier nicht spicken, weil ich weiß, dass da was draufsteht, was dir helfen würde. Weil ich habe mir nämlich gedacht, da es ja heute auch um Filmhunde gibt, das heißt um Hooch, habe ich mir Folgendes überlegt für diese letzte Ausgabe. Mhm. Einfach nochmal was, um was anderes zu machen. Ich habe hier auf einer Liste so ziemlich alle Filmhunde stehen, die es gegeben hat. Sowohl real als auch animiert. Mhm. Und ich gebe dir jetzt mal, ich sag mal, 2 oder 3 Minuten und du zählst so viel Filmhunde auf, die dir einfallen.
Ach du liebe Zeit.
Ja, und für jeden Filmhund, den du weißt, also den ich, wo ich hier einen Haken dran mache, zahle ich an einen Tierschutzverein hier aus der Region, und zwar den ersten, der sich bei mir meldet, wenn sie diesen Podcast gehört haben, pro Hund 20 Euro. Spende ich dem Tierschutzverein.
Okay, alles klar.
Ja?
Okay. Okay. Dann muss ich jetzt, oh Gott, ich lege nochmal ansonsten was drauf, Leute, wenn ich da die abliefer. Susi und Strolch
sind
schon mal zwei
Hunde. Schon mal zwei, sehr schlau.
Pongo und Perdita.
Sehr schlau.
Wenn ich, was mit den anderen 99 da macht,
die jetzt nicht.
Natürlich, eigentlich trotzdem auch natürlich Hooch, ist natürlich auch ein Name, der da noch dazugehört. Kann man auch, was mit Kommissar Rex?
Auch gut.
Auch gut. Dann sage ich noch, zählt auch im weitesten Sinne als Hund, ist Dino von den Flintstones.
Okay.
Ist ja mein Lieblingstierhund. Das ist jetzt echt schwierig. Kannst du mir Tipps geben?
Ich sag mal, weißt du, wie der Hund von Man in Black hieß?
Oh, wie heißt denn der Mops? Hat der auch so einen Mister-Name?
Hat einen ganz einfachen amerikanisch-englischen Vornamen.
Steve.
Nein, das nicht.
Mikey.
Dann denk noch mal ein bisschen an Animationsfilme.
Ja, da gibt es auch so viel. Es gibt halt so viel, deswegen ich bin gerade so ein bisschen. Es ist ganz oft so, weil die Frage war ja vorhin schon so da, die habe ich vorhin schon so, wie viele Hunde gibt es eigentlich?
Ja,
wie heißt zum Beispiel der Hund von John Wick? So, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, obwohl ich den, ne, also der, weder der, der Hund, der Auslöser des ganzen Dramas ist, so, noch der neue Hund, den er,
das weiß ich auch nicht mehr, das weiß ich auch nicht mehr. Ich sag dir mal, ich gebe dir noch, komm,
wir wollen ja was,
der berühmteste Collie der Filmgeschichte.
Lassie natürlich.
Die berühmteste Dogge der Filmgeschichte.
Die berühmteste Dogge der Filmgeschichte. Boah, bin ich gerade auf dem Schlauch. Sag mal.
Marmaduke.
Ah.
Oder Duke, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber auf jeden Fall fand ich jetzt irgendwie. Aber das, den kriegst du nicht. Ne? Dann, okay, gebe ich dir noch einen Tipp. Eine Familie namens
Beethoven.
Roll. So. Dann gibt es einen Film mit Richard Gere und einem so einem wuseligen, schönen Hund, der immer auf, am Bahnhof auf ihn wartet, bis er dann stirbt. Oder?
Ach du liebe Hachiko.
Jawohl.
Oh Gottes Willen. Das ist auch so ein Film, den ich nicht gucke tatsächlich. Weil ich einfach nur Angst davor habe, weil er so schlimm sein muss.
Okay, dann gibt es noch einen französischen Comic mit einem jungen Mann und seinem Hund.
Struppi.
Oder es ist belgisch.
Aber es ist Struppi, Struppi,
genau, genau. Okay, so.
Idefix.
Idefix, sehr gut.
Fällt mir da gerade noch ein, wenn wir so bei Cartoon-Hunden sind. Ja, mach mal weiter, das inspiriert gerade.
Ja, dann gehen wir nochmal in die Disney-Richtung. Der berühmteste Disney-Hund.
Der noch, es gibt natürlich noch, wie heißt der? Kappa.
Kappa, sehr
Kappa
gut.
Kappa ist ja auch noch ein Kappa, Hund. Natürlich, natürlich Pluto. Pluto ist natürlich, klar, Pluto ist natürlich noch ein Ding. Wenn wir noch so bei Disney sind, boah, da gibt es bestimmt auch noch so viele. Natürlich gibt es noch Slinky, den Hund aus Toy Story, der sich so ziehen kann.
Ja.
Was gibt es denn noch? Gib mir noch mal einen Tipp, bitte.
Nee, so langsam geht mir das auch ans Geld. Also
komm, noch ein paar. Wir müssen schon ein rundes Sündchen machen.
Es gibt noch so einen weißen Hund, das war auch der Titel des Films. Mhm. So einen weißen Animation. Ich weiß nicht, ob das eine Disney oder Pixar oder keine
Bolt.
Ahnung. Sehr gut. Genau.
Bolt gab's noch.
Ja.
Dann gibt's natürlich noch den, ich weiß aber nicht, wie die ganzen Tiere aus Pets heißen. Da könnte ich natürlich nochmal richtig abräumen, aber da hast du Glück, dass ich nicht die ganzen Namen weiß. Ja.
Stimmt, da sind vier Hunde. Ich habe die Namen hier stehen.
Ach, du hast die Namen da sogar stehen.
Namen da stehen.
Ja, okay.
Pass auf, ich gebe dir als letztes, damit runden wir es ab.
Okay.
Ja, wir lassen,
okay.
Der eine von den Hunden heißt so wie du.
Ach so, stimmt, der heißt Max.
Ja, stimmt. So, abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 170, Quatsch, 340 Euro für einen Tierschutzverein.
Ja, und ich runde es dann auch nochmal auf 500. Dann ist das doch
auf 500 gleich.
Ja. Das wäre dann
das okay. Ist doch schön. Also, und wie gesagt, liebe Leute, die ihr zuhört.
Wenn ihr einen Tipp habt oder sowas.
Wenn ihr einen Tipp habt, also klar, ihr müsst jetzt keinen eigenen Tierschutzverein haben oder Mitglied sein, aber wenn ihr sagt, ey, ich habe hier einen um die Ecke. Wir sagen mal, der Erste, der sich meldet, der tatsächlich muss natürlich auch nachweislich ein Tierschutzverein sein. Nicht so zwei Kumpels, die ganz schnell mal einen gegründet haben, um die Kohle abzugreifen.
Hier ist diese Schildkröte, die passen wir schon länger drauf auf.
Genau. Ja, Max, jetzt das war, dachte ich nochmal, das würde
das eine
schöne
Schlussidee. Sehr, sehr zum Schluss.
So. Genau, und jetzt kommen wir so langsam hier in den Abschiedsmodus.
Ja, ja.
Nachdem wir jetzt 16 Folgen hier im Studio gesessen haben und haben die Filme bei Kabel 1.
Ja, 16 Folgen ist dann schon ganz schön lang. Da gibt's natürlich immer die große Frage nach Lieblingsmomenten. Und da ist natürlich, was waren so für dich tolle Momente, außer mit deinem Idol in einem Raum zu sitzen?
Wir hatten es vorhin schon mal über Überheblichkeit, immer so ganz am Rand, genau. Ich fand, was ich wirklich sehr mochte, bei Braveheart,
toll.
Die Rede an das Heer, an die Armee. Und ich hatte die Rede gehalten und du warst meine Soldaten oder wie auch immer. Und das war wirklich, auch als ich das später nochmal gehört habe, das habe ich echt geliebt.
Mhm.
Das habe ich wirklich, das haben mir auch Leute geschrieben später und auch erzählt, dass sie das total gemocht haben.
Mhm.
Das war so ein bisschen neben vielen guten Momenten hier, die wir hier gesessen haben, oder auch wenn einer den anderen mit irgendeinem Fact überrascht hat, das mochte ich schon sehr. Das war so ein Highlight.
Absolut. Also ich mochte auch sehr, sehr vieles. Ich glaube, es ist generell immer schön, dass man so dieses, also man guckt ja dann trotzdem einfach auch mal Filme, die man vielleicht irgendwann mal, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder die man vielleicht jetzt auch nicht mehr geschaut hätte oder die man vielleicht immer so ein bisschen übersehen hat, sowas wie zum Beispiel letzte Woche The Score oder Das perfekte Verbrechen, das waren so Filme, die kannte ich ja nicht und das war dann trotzdem froh, die mal gesehen zu haben oder auch mal sowas wie, die sich mal wieder mit der Oceans-Trilogie auseinanderzusetzen. Das
und halt nicht nur du und ich, sondern Leute, das ist kein Quatsch, wir haben wirklich, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die große Fans von diesem Podcast sind und die gesagt haben irgendwie, sie haben auf einmal angefangen, diese Filme zu gucken, einfach weil sie wussten, dass wir danach darüber reden. Also sie haben quasi parallel mit uns auch die Filme geguckt.
Mhm. Ja, das ist halt dann total schön, dass man da wieder so ein bisschen sich in das Filmthema einfuchst. ich bin ja ein großer Freund trotzdem bei sowas auch mal, wenn jemand mal eine kleine schöne Überraschung mitbringt. Deswegen, was für mich natürlich ein absolutes Highlight war, war dann unser kleiner Gruß, als wir Ice Age gemacht haben von Otto. Das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich richtig so war, so wow, krass, okay, weil
das freut mich.
Das war wirklich einfach sehr, 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 sehr schön. Und als alter Otto-Fan aus Kindstagen war das dann einfach sehr nett, so seine Stimme in Verbindung mit uns.
Ich habe mich auch mega drauf geschärft, als ich wusste, dass das klappt. Und ich war auch hab auf diesen Moment hingefiebert, hier zu sitzen. Mhm. Und das dann irgendwann, und du wusstest nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Und das war schon mir großen Spaß. Man hat uns gefragt, was unser gemeinsamer Lieblingsfilm aus diesen 16 Folgen ist. Mhm. Da haben wir vorhin mal kurz drüber gequatscht. Wir hatten so ein paar, um die wir so rumgekreist haben. Wir haben uns aber für einen entschieden. Genau. Auch gute Wahl, nämlich.
Genau. Ich habe es eben schon gesagt, das war dann tatsächlich so Ocean. Ich glaube, das ist so ein Film, auf den kann man sich auch mit Generationen einigen. Ja. Der ist, also das ist einfach so in sich, in seinem Genre, der eigentlich perfekte Film mit einem großartigen Cast, einem unfassbaren Humor. Und das ist einfach immer noch so ein Meilenstein für dieses ganze Heist-Movie-Genre. Und der hat so viel Spaß gemacht. Und auch da die ganzen Facts rauszusuchen, mit dir drüber zu quatschen. Alle drei Filme haben mir echt Spaß gemacht. Aber der erste ist halt immer noch so, sag ich mal, das Paradebeispiel und das, glaube ich, ist so für immer noch so der, war so von allen Filmen der, wo mir es am allermeisten Spaß gemacht hat, darüber zu reden.
Ja, und es war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als es am Anfang hieß, wir reden über alle drei, also auch dann über den 12er und den 13er, habe ich so gedacht, okay, ob das vielleicht langt, jetzt mal hart gesagt, weil wir dann die Filme ja jetzt auch nicht jetzt komplett sich neu erfunden haben danach, aber das waren drei total gute Runden, diese drei Podcast, als wir über die Filme gesprochen haben, weil einfach erstmal noch viele andere Aspekte dazu gekommen sind, einfach weil ich auf einmal auch diese Reihe total gemocht habe. Wir haben die ja relativ kompakt geguckt, Woche für Woche. Das war eine gute Phase und eine gute Zeit. Also darauf haben wir uns quasi geeinigt.
Ja.
Gut, dann gilt es jetzt auch mal natürlich sich nochmal, glaube ich, wir beide müssen uns nochmal ganz doll bedanken.
Ja.
Da gibt es einen Herrn, mit dem wir jetzt die letzten Monate, den wir teilweise genervt haben.
Teilweise. Nicht immer. Der das Ganze hier schneidet und der zum Beispiel auch diesen ganzen Quatsch dann einfach mitmacht, wenn wir sagen, du mach doch mal die Braveheart-Rede, so dass die klingt, als wäre da ein großes Heer und epische Musik. Und das ist halt schon irgendwie cool. Ja,
jetzt
cool,
bei der letzte Ausgabe, die französische Nummer ist so lustig geworden.
Ja, das war also wirklich
vielen Dank dafür, echt. Sehr vielen Dank auch an das Kabel 1-Team, an das FIO-Team.
Genau.
An die Leute, mit denen wir jetzt zu tun hatten. Und ich zähle jetzt extra mal keine Namen auf, dann vergisst man jemanden. Oder
ist jemand, klar,
aber ich glaube, die wissen schon, wen wir meinen. Und ich habe auch jetzt gerade mal vor der zur letzten Folge nochmal ein Feedback bekommen von Kabel 1, der sagt, ich höre das gerade und es gefällt mir so gut, wie er das da so gemacht hat. Mhm. Das ist auch mal coole, sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Das
absolut.
Steht auf jeden Fall fest.
Ja. Und natürlich auch nochmal danke an die ganzen ZuhörerInnen da draußen, weil ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ja, genau. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt.
Genau.
Und damit startet auch meine Synchronsprecherkarriere im Trottelbereich. Ja. Nee, es ist einfach.
Hast du doch schon längst gestartet. Ach nee, das war nur der Trottelbereich.
Danke, Vater.
So, bitte.
So ist diese Familie. Danke auch an dich, dass du so witzig und nett bist. Ja, danke, Vater.
Ja, danke auch an dich, Max. Danke. War echt toll.
Das war einfach toll mit dir.
Ja, schön. War toll. So, wir machen noch ein Quiz.
Wir machen aber noch ein Quiz zum Abschied.
Wir machen noch ein Quiz und dann,
ist ja klar, wir machen heute noch das große The Winner Takes It All Quiz. Und zwar, du hast ja, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, du hast 12-mal verloren.
Und ich kommentiere das jetzt gar nicht.
Du hast relativ oft verloren, Herr Vater.
Herr Vater.
Aber heute trotzdem hast du nochmal die Chance, als das Ganze nochmal abzuschließen, als der große Sieger zum Schluss der ersten Staffel, dass es den Leuten vielleicht in Erinnerung bleibt, ob du im Staffel, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, was ist denn jetzt eigentlich nochmal, ist das ein M&M eigentlich, oder was?
Also ein riesengroßes M&M.
Das
ist eine sogenannte Steel Tank Drum.
Ah.
Die hat mich geschenkt bekommen, kein Quatsch, jetzt wird es nämlich nochmal richtig schön. Die habe ich geschenkt bekommen von einer sehr guten Freundin von Jutta Brauer. Und die hat mir das extra vorbeigebracht, weil sie gesagt hat, sie ist großer, darf ich sagen, Jutta, echter Fan von unserem Podcast. Mhm. Und hat gesagt, sie würde uns gerne für das letzte Quiz nochmal ein Instrument schenken, was noch nicht eingesetzt worden ist. Hat mir extra diese Drum geschenkt.
Das ist schon Klang.
Super, oder? Also das, sag mal, muss man schon sagen, wenn man für seinen Podcast nochmal für die letzte Folge ein Instrument geschenkt bekommt, hat man nicht alles verkehrt gemacht.
Ja, und hier ist auch nochmal mein Freund, hier ist die Band, der bringt nochmal die Tuba rein! Spiel das mal bitte. die Steel Drum.
Hier kommt das Quiz.
Das letzte Quiz. Toll. Gut. Danke für das Intro und danke schön nochmal an Jutta für den großen Drops, der jetzt hier auf dem Tisch liegt.
Genau. Genau. So.
Du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Also pass auf. In welchem Hundefilm von 2005 sagte der später in Game of Thrones bekannte Darsteller Peter Dinklage, heißt er so, Peter Dinklage?
Ja.
Zweimal Winter's Coming.
Er sagt es in dem Hundefilm.
Ja.
Peter Dinklage spielt in einem Hundefilm mit. Ja. Okay, von 2005. Gibt es einen Tipp ansonsten noch?
Der Name des Hundes wird im Titel genannt.
Hachiko?
Nee, Lassie.
Lassie wurde 2005 nochmal neu verfilmt und Peter Dinklage hat mitgespielt? Okay, wusste ich nicht. Gut, dann habe ich keinen Punkt gemacht. Erste Frage verloren. Mal gucken, ob du die erste Frage besser schlägst. Welcher Vierbeiner belegte Platz 1 der erfolgreichsten Hundefilme in Nordamerika?
Lassie.
Nein.
Tipp?
Der Film erschien 2002 und der Hund im Film ist kein echter Hund.
Ach so. Also ein Animationsfilm. Ach, jetzt zuckt er mit den Schultern so ganz. Ach nee, komm, ich habe schon Lassie gesagt, ich will den Punkt gar nicht.
Scooby-Doo,
ja.
Den ich auch vorhin vergessen habe in dieser Auflistung. Stimmt. Dumm.
Ja.
Einer der berühmtesten Film- und Fernsehhunde.
Ja.
Shaggy, woo. Naja, gut. Ganz schlechtes.
Fass doch nochmal unseren Podcast zusammen.
So. Bitte, zweite Frage.
Ja, gerne. Herr Nachtsheim, Junior. In welchem Film übernahm Tom Hanks die Hauptrolle, die eigentlich für Daniel Day-Lewis gedacht war? Tipp, der Film ist aus den 90ern.
Mhm. Und das ist der Tipp. Ist ja Bombe. Da ist doch noch ein zweiter Tipp.
Ja, der Regisseur des Films drehte auch das Schweigen der Lämmer.
Okay, der Tipp bringt mir gar nichts.
Also er hat die Hauptrolle übernommen in einem Film, über den wir heute auch gesprochen haben.
Okay, wir haben über diesen Film gesprochen.
Ja, wir haben ja über viele Filme von Tom Hanks.
Ah ja, klar, aber trotzdem, es gibt ja trotzdem auch viele, über die man dann nicht quatscht.
Ja, das ist aber zumindest einer, über den wir gequatscht haben.
Philadelphia?
Ja, sehr gut. Hm. Okay.
Das ist der einzige Film, wo Daniel Day-Lewis, das ist doch
in Frage gekommen wäre.
Ja, klar, irgendwie schon. In welchem Abenteuerfilm von Steven Spielberg sollte eigentlich Tom Hanks die Hauptrolle sein?
In einem Abenteuerfilm von, das gibt's ja einige. Da gib mir mal den Tipp.
Von 91.
Ach, das hasse ich. Das ist
und er wäre sehr viel geflogen in dem Film.
Er wäre sehr viel geflogen.
Mhm.
Bei E.T.
E.T. von 91, ja,
ich weiß, genau. Okay. Ich weiß es nicht, weil ich das.
Okay.
Ja.
Hook.
Alles klar. Gut.
Weil Peter Pan.
Ja.
Wurde aber dann von Robin Williams gespielt. Und ist einer meiner absoluten Lieblings-Spielberg-Filme.
Ja.
Dritte Frage von dir.
Ja, Tom Hanks war einer der ersten Promis, der sich mit Covid angesteckt hat. Mhm. In welchem Land drehte er damals gerade einen Film?
Tipp?
Das Land liegt auf der Südhalbkugel.
Bringt mir mit meinem scheiß Geografiewissen überhaupt nichts.
Das bringt dir das nächste ganz
Australien.
Viel.
Australien.
Er drehte dort mit Regisseur Baz Luhrmann.
Okay, ich sage Australien.
Ja, Australien.
Wirklich?
Widerlich.
Damit ist das Quiz gewonnen, Leute. Ja. Jetzt haben wir mal so Siegermusik hier. Willst du trotzdem noch die dritte Frage hören, wenn die wieder nicht hättest beantworten können? Komm, machen wir noch. Seit Toy Story 3 wird Woody im Original von Tom Hanks von Bully Herbig gesprochen. Welche Figur spricht Rick Evanian im Film?
In Toy Story?
Ja.
Er spricht nicht Buzz Lightyear. Mhm. Nee, er spricht so ein Tier. Aber
ja, gibt es ja viele Tiere in Toy Story.
Er spricht.
Tipp ist grün.
Das ist aber kein Frosch. Es gibt gar keinen Frosch in Toy Story. Grün ist das, ich sehe es vor mir und weiß trotzdem nicht, was es war. Ein Krokodil?
Es gibt kein Krokodil in Toy Story, nee, Papa. Ne? Mann, ey.
Weil allein, es gibt kein Krokodil in Toy Story, Papa. Allein dieses, so, dieses Demütigende nochmal zum Schluss nochmal einmal so mit dem dicken Daumen nochmal die kleinen, das kleine dumme Insekt nochmal auf der Scheibe zermalmt. Sag mir, was ist es nochmal?
Es war Rex, der Dino.
Ja, der Dino war es, genau, wollte ich sagen. Ist ja fast ein Krokodil.
Das ist fast ein Krokodil.
Dino ist der Vorläufer. Pass auf, Max, ich möchte gerne zum Schluss.
Dino ist der Vorläufer vom Krokodil.
Ja, das ist so. Das weiß man. Das ist, ja. Leute, schaltet mein Biologie-Podcast ein.
Der kommt dann demnächst. Hennys lustige Tierwelt. So. Das Krokodil ist der Nachfolger des Dinosauriers.
Wirklich, Henny?
Ja, so kleiner Jonas.
So, pass auf. Ich möchte mit einem Fun-Fact enden, weil ich den so schön finde. Und zwar in der vierten Staffel der Krankenhausserie Scrubs, war doch eine deiner Lieblingsserien, ne? Gibt es eine Anspielung auf den Film, über den wir heute gesprochen haben. Und dort teilt der Protagonist mit Absicht die Ärzte Dr. Hooch und Dr. Scott, also Scott und Hooch, für eine Operation ein. Dr. Scooch wird hierbei sogar von Tom Hanks' Bruder Jim Hanks dargestellt.
Okay.
Und was ich sagen will, ist, wenn es irgendwann mal eine Serie geben wird, in der es dann einen Dr. Hendrik Nachtsheim und einen Dr. Max Nachtsheim geben wird, dann wissen wir haben es geschafft.
Dann haben wir es geschafft.
Und daran sollten wir arbeiten, Max.
Daran sollten wir auf jeden
Fall arbeiten. Das Ziel, ich bedanke mich bei dir, jetzt mal ohne Ironie und ohne Scheiße, hat mir mega Spaß gemacht.
Ja, das war wirklich einfach nur geil.
Da muss man auch mal sagen, allen, die den Podcast ausgedacht haben, haben hier wirklich auch Vater und Sohn eine große Freude gemacht.
Absolut.
Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank nochmal an alle und vielen lieben Dank an dich, Papa.
Ja,
an dich. Es war mir eine Freude. Und jetzt trommeln uns raus. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der sphärische ESO-Podcast. Ciao.
Also, macht's gut.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sounds: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO-Exclusive von Kaleidosphere.